Heute geht es um Intrapreneurship. Was ist das überhaupt? Und warum solltest du als Unternehmer unbedingt schauen, dass du Intrapreneurship kannst fördern und fordern? Weil es macht einfach absolut Sinn, dass du Mitarbeiter hast, die mitdenken, die vielleicht selber unternehmerisch tätig sind. Und ich rede heute mit der Sophia Graupner. Sie ist schon in der letzten Folge, hat dort ihre Story erzählt. Und die ist eigentlich so, dass sie selber ein Startup gegründet hat. Dann mehr oder weniger gescheitert ist und jetzt als Unternehmerin in einer Unternehmerschaft, die nicht ihr eigenes ist, das ist nämlich etwa Intrapreneurship. Ich freue mich mega, dass sie uns erzählt, was es da braucht, was ihre Learnings sind und so weiter.
Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dein Ding Podcast. Der Podcast wird in Zusammenarbeit mit der ZHAW ermöglicht. ZHAW ist die Hochschule, wenn es darum geht, dein eigenes Ding zu starten. ZHAW Entrepreneurship ermöglicht dir an unterschiedlichen, hochschulübergreifenden Programmen deinen unternehmerischen Spirit zu entdecken. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie Leute aus der ZHAW ihr eigenes Ding starten.
Was für ein Intro, hi Sophia, wie geht's?
Hi, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, mir geht's gut und selbst?
Sehr gut. Ich bin jetzt gespannt, was ich von dir lernen kann, was ich in unseren Unternehmen noch besser machen sollte, um Unternehmertum bei unseren Mitarbeitenden zu fördern. Aber erklär doch eben gerade mal schnell, hey, es gibt Entrepreneurship oder Unternehmertum und dann gibt es Intrapreneurship. Was ist der Unterschied? Was ist das eigentlich?
Genau, also ich habe das auch ein bisschen versucht, mit dem Team von uns zu spiegeln. Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut, gibt es noch ein drittes, und zwar auch Commonpreneurship, aber da komme ich gleich dazu. Und zwar, also Entrepreneurship ist ja das ganz Normale, wie man sich sowas vorstellt. So ein Dude mit weißen Sneakern auf einer Bühne. Nein, natürlich nur ein Scherz. Aber das sind auf jeden Fall Personen, unter anderem.
Du hast Cap vergessen, der Dude hat noch das Cap, so also wie ich.
Genau, stimmt, das fehlt noch. Und die richtige AI-Lesung hat er natürlich auch dabei. Mhm. Genau, das wäre so dieser Muster-Entrepreneur, den man sich vielleicht in 2024 vorstellt. Intrapreneurship ist so definiert, dass es Interventionen sind, die du erfindest, um deine Unternehmung weiterzubringen. Jetzt ist es aber sehr breit gefasst, weil wenn ich jetzt ein Projekt mit einem externen Partner mache und da als Intrapreneurin einsteige und schaue, dass das Projekt von dem Kunden umstrukturiert wird, besser die Zielgruppe trifft, genau ummodelliert wird, dass es halt besser funktioniert, dann gehe ich als Intrapreneurin da rein. Mhm. Aber eigentlich betreibe ich ja ein Stück weit auch Entrepreneurship, weil ich überlege mir ja was ich denke, dass es cool wäre und spiegel das mit der Zielgruppe und schaue, ob das Projekt dann ankommt oder nicht. Genau, also hier sind wir uns im Team auch noch nicht so ganz schlüssig, wo diese strenge Linie ist, wenn es überhaupt eine gibt.
Also für mich persönlich, so wie ich das interpretiere, gibt es eine strenge Linie und ist relativ einfach. Und ich glaube eigentlich, dass was ich mache, ist identisch. Mhm. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, mache ich es für mein eigenes Unternehmen? Also bin ich die Unternehmerin? Dann ist es Entrepreneurship. Oder bin ich angestellt in einem Unternehmen? Dann ist es Intrapreneurship. Und das eigentlich sage ich auch, eben das eine ist auf eigenes Risiko in meinem Unternehmen mit meinem eigenen Geld und das andere ist halt tendenziell, ich habe meinen Lohn und ich mache das für jemand anderes und als Gegenleistung komme ich den Lohn über, anstatt dass mein Unternehmen wächst oder ich grösser wird. Das wäre meine Definition und Abgrenzung, weil eben ganz genau, je nachdem wie es ausgeschaltet ist, kann das im was ich mache absolut identisch sein. Aber was hast du noch gesagt? Commonpreneurship, was ist bitte das denn?
Also, wieso komme ich auf diesen Begriff? Es gibt so einen Studiengang an der ZHAW, der heißt irgendwie PREFS, Preneurship in Regenerative Food Systems, I don't know, irgendwie so. Und sie definieren das so, dieses Preneurship als Entrepreneurship, Intrapreneurship und Commonpreneurship. Und deswegen komme ich dazu, weil wir da ganz nah mit dem PREFS-Team auch immer zusammenarbeiten. Deswegen wollte ich das auch noch erwähnen. Und das ist, wenn du in NGOs Entrepreneurship betreibst oder Intrapreneurship dann besser. Also eigentlich Intrapreneurship, aber mit Fokus nicht wirklich für deine Organisation, sondern für die Gesellschaft oder die Menschheit, die Allgemeinheit, also für jemand anderen. Genau.
Das okay, ist schon
also eine andere Art.
Ja, wenn ich es jetzt nochmal würde in dem Fall für mich sagen, dann geht es irgendwie einfach darum, dass der finanzielle Output weniger wichtig ist im Commonpreneurship, weil es nicht darum geht, irgendwie das Unternehmen auf dieser Ebene weiterzubringen, sondern mehr auf den Output, wo das NGO halt will, fokussieren drauf. Spannend.
Genau. Aber da muss ich auch einhaken, weil wir sind ja auch eine Stiftung und jetzt machen wir Intrapreneurship oder Commonpreneurship. Das ist dann wieder die Grenze.
Sieht, aber das ist nicht so einfach,
Und ich glaube, um Definitionen soll es heute auch gar nicht gehen, oder? Das überlassen wir den Profis.
Nein. Yes. aber gleich geht es ein bisschen darum, dass man überhaupt weiss, über was reden wir da. Aber du bist absolut richtig, wir haben schon viel zu lange über das geredet. Darum jetzt, nehmen wir uns mit in die Praxis. Was machst du ganz genau? Oder was bedeutet Intrapreneurship in der Praxis? Und vielleicht nochmal eins zuerst. Warum sollte man das überhaupt fördern als Unternehmen?
Genau, also ich kann ja ein bisschen so meinen ersten Beweggrund sagen, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe. Also hier auch gleich wie bei meinem Studium, ich wusste jetzt, also mein Job war jetzt nicht ausgeschrieben als Intrapreneurin oder ähnliches, sondern einfach als Projektmitarbeiterin, glaube ich. Das ist jetzt auch zur Projektleitung gestiegen, aber einfach, es ist einfach ein random Begriff. Also ich glaube, es gibt nicht den Job, ich bin jetzt eine Intrapreneurin, sondern das ist eher das Handlungsfeld. Und ja, warum habe ich mich dazu bewegt, zu wechseln? Also wie ich schon in der letzten Folge ein bisschen erwähnt habe, Familie bedeutet mehr Kosten, bedeutet mehr Sicherheit. Aber da muss man dann sich natürlich für zwei Wege entscheiden. Also ich sage es jetzt mal so, mein Job im Intrapreneurship ist ähnlich stressig wie damals im Startup. Also es gibt sicher Leute, die sagen könnten, ich habe jetzt Feierabend oder sowas. Aber das gibt es bei mir persönlich nie, das kann jetzt auch an meiner Persona liegen oder einfach an meinen Projekten. Ich weiß nicht. Also manchmal fragt man sich dann schon, warum tut man sich das an, für eine Firma so viel zu leisten und immer wieder neu zu denken, das auch mit nach Hause zu nehmen, hinterfragen, challengen, wirklich, als ob es das eigene Unternehmen wäre. Aber wenn ich dann tief in mich reingehe, dann denke ich, ach, lieber für eine Firma als für mich selbst, weil ich will mit dem Risiko nicht mehr leben. Vielleicht mal keinen Lohn am Ende vom Monat zu haben.
Ja, also meine, da muss jeder selber wissen, was für ein Risiko ist er bereit zu tragen. Wie viel ist okay, wie viel ist nicht okay. Wie du sagst, das ist natürlich vielleicht ein bisschen abhängig von der persönlichen Situation. Und eben, du hast gerade eine Tochter bekommen und dann hast du gefunden, jetzt brauchst du irgendwie wieder ein sicheres Einkommen, wo du weißt, was passiert. Aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt als Unternehmer, so Mitarbeitende wie du bist, wünscht man sich ja eigentlich. Oder jemand, der mitdenkt, der eigene Projekte startet, der die von A bis Z kann durchdenken, der die Unternehmung weiterbringt, der eben irgendwie so auch alles bedenkt und nicht einfach nur so fachidiotisch, wie man es amig sagt, reingeht. Was macht Foodword, dein Arbeitgeber, damit das machbar ist, damit du das auch kannst und damit du eben auch so motiviert bist, das zu machen? Was braucht es da auf Seite Unternehmen, dass man so Mitarbeitende findet und den Job so ausgestaltet, dass sie das auch machen?
Also fangen wir mal von vorne an beim Finden. Wir haben ja schon davor viel zusammengearbeitet. Und daher kannten wir uns ja schon, deswegen hatten wir uns schon in der Phase davor gefunden, als ich noch selbstständig war mit meiner Einzelunternehmung und immer wieder ihnen bei Projekten ausgeholfen habe und so weiter. Deswegen war der Match eigentlich schon gemacht davor. Aber wie kann man Mitarbeitenden so eine Freiheit gewähren, dass sie so kreativ sein können? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, viel hängt davon ab, dass wir ein recht kleines Team sind. Wie ich schon erwähnt habe, sind wir nur 8 Mitarbeitende. Das ist jetzt eine recht überschaubare Anzahl mit keinen Hierarchien. Also natürlich haben wir einen Geschäftsführer, den Alban, den wir auch alle sehr schätzen, aber er lässt uns immer sehr viel Freiraum eigentlich in unseren Projekten und er sagt immer, das ist alles begründet, weil er auf einer Montessori-Schule war oder ich weiß nicht genau, wie die jetzt hieß, aber also so eine alternative Schule, wo die Schülerinnen und Schüler mussten nichts lernen, also es gab wie keinen Lernplan, sondern der Approach von der Schule war, dass es eine intrinsische Motivation im Menschen gibt, Dinge zu lernen, die man im groben Rahmen steckt und das Beste zu geben. Und eigentlich beschreibt das mega gut unsere Unternehmung. Also der große Rahmen, der grobe Rahmen ist gesteckt. Wir haben Projekte mit anderen Stiftungen, anderen Unternehmungen oder auch Projekte intern. Aber es gibt jetzt eigentlich niemanden, der jetzt, also nicht nur ich bin so unterwegs bei mir in der Firma, natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen sind auch alles Intrapreneure, auf ihren spezifischen Projekten natürlich drauf, aber niemand kontrolliert da jetzt irgendwas hinterher oder so, weil das ist A, gar nicht möglich und die Person, die auf dem Projekt sitzt, hat die größte Expertise. Also ich glaube, diese geringe Hierarchiestruktur ermöglicht das.
Und kannst du dann jetzt gleich mal noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, okay, du redest immer von Projekten. Ja. Was ist denn zum Beispiel ein Projekt, das du im Moment machst und wie ist das denn wirklich organisiert oder wie viele so Projekte hast du parallel und was wird dir vorgegeben? Hast du denn irgendwelche, ich sage jetzt KPIs, die musst du liefern oder sagst du einfach, oh, jetzt ist das gerade wichtiger und das kann ich liegen lassen? Weißt du, wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin eigentlich auf jedem Projekt sitze ich, was bei Foodworld gerade unterwegs ist. Weil wie ich schon in der Folge davor erwähnt habe, bin ich ja am liebsten zu Hause im Marketing und Kommunikation. Und das braucht es überall, oder? Also, und deswegen eigentlich fliege ich immer über die Projekte durch und schaue, mir knallharte Priorisierungen in den Kalender zu setzen, die ich dann nicht einhalten kann. Zum Beispiel das Bananenbrot, was ich erzählt habe, das bekommt jetzt einen Lounge in der Verkaufsfläche. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wer, aber das ist dann ab Anfang vielleicht 2025 erhältlich, hoffen wir mal. Drücken wir die Daumen, dass es vorangeht. Und genau, sie ist ja gerade in der Mami-Pause. Und ich habe ja meinen Fokus auch im Studium schon gehabt auf so Packaging, Design, Nudging am Point of Sale. Und wie erkläre ich die Geschichte? Und wie verpacke ich das auf so ein kleines Mini-Bananenbrot? Und ja, dann mache ich eigentlich, also im Entrepreneurial Approach, es gibt sicher Firmen, die dafür jetzt eine Agentur anstellen würden, aber ich sag mal, also das Budget ist auch knapp bei so kleinen Startups und wir haben auch nicht unendliche Ressourcen, die zu unterstützen. Deswegen machen wir einfach alles selber. Also ich habe jetzt, wir hatten jetzt letzte Woche einen Termin im Store, dann haben wir so Designs, die ich gemacht habe, ausgepackt, so hingehalten, geguckt, oh, wirkt es, haben so verschiedene Abbildungen getestet, verschiedene Etiketten. Ja, und so ein bisschen den Laden gebastelt, wie er dann nächstes Jahr anfangen zu sehen ist. Genau, ein Projekt.
Okay, spannend. Ein weiteres Projekt. Nehmen wir uns mal einfach, dass man so ein bisschen eben genau. Sich kann vorstellen, wie das muss aussehen bei dir.
Das muss ich mir überlegen. Also ein anderes Projekt wäre zum Beispiel der Podcast auch. Das ist auch eins von meinen Projekten. Also da ähnlich wie du. Ich muss mir überlegen, was wären denn spannende Themen? Wen könnten wir einladen? Dann natürlich das alles organisieren. Folge aufnehmen. Gut, beim Podcast muss man sagen, das ist mega toll. Da haben wir einen wissenschaftlichen Illustrator, der uns zu jeder Folge solche kleinen Bilder illustriert, die wir dann als Kommunikationsmittel nutzen können. Aber da natürlich dann auch Folgen schneiden, Reels schneiden, Untertitel setzen. Also wirklich, man denkt so, Lebensmitteltechnologin. Aber genau, ich kann auch alle InDesign oder Adobe Creative Cloud Programme. Alles selber beigebracht natürlich, lernt man ja nirgends. Aber die braucht's, ja, die braucht's. Vor allem, wenn man halt, ja, wie gesagt, eben kein großartiges Budget hat, um irgendwie noch Agenturen da ranzuholen oder so. Muss man halt alles irgendwie selber machen, wie beim Startup. Also diese ganzen Adobe Creative Cloud, das habe ich während meiner Zeit mit Hungry Foods, also unserem alten Startup, gelernt. Da habe ich auch alles selber gemacht. Genau, und ein anderes Projekt, vielleicht noch ein Beispiel, das hat nichts mit so Kommunikation zu tun, das wäre Sustineo. Wie ich schon erwähnt habe, ist dieses Bildungsprogramm in nachhaltiger Gastronomie. Also da muss man sich vorstellen, wir haben 20 Dozierende, die machen Kurse übers ganze Jahr verteilt. Wir müssen die Kurse planen, die Dozierenden mit ins Boot holen und sagen, bitte da nicht in Urlaub fahren, du hast da einen Kurs, bitte da sein. Dann habe ich jetzt im letzten Monat ganz, ganz viel Arbeit in einen riesigen Stiftungsantrag von über 50 Seiten gesteckt, um eine neue Ausschreibung zu machen. Also da ist ein bisschen wie in der Architektur, Stiftungen schreiben manchmal Themenfelder aus, wo sie gerne viel Geld investieren wollen würden. Und da braucht es dann natürlich eine Projektleitung, die das alles koordiniert, sodass nachhaltige Bewegungen angestoßen werden können. Kann ich jetzt auch nicht so zu viel sagen, das ist auch noch nicht abgesegnet. Hat man es ein bisschen verstanden?
Ja, wie kommst du zu diesen Projekten? Also jetzt gerade zu Cineo, oder wie kommen wir zu diesen Projekten? Ist das denn wirklich so aus dem Team heraus, hat irgendjemand das Gefühl, hey, das wäre doch eigentlich noch cool, wir könnten doch so eine Weiterbildung machen, und nachher sagen einfach die anderen, yes, komm, let's do this, und dann wird das gemacht? Oder ist das schon irgendwie dann vom Geschäftsführer, der sagt, das werden wir jetzt machen, wir brauchen da irgendwie nochmal etwas, und dann entwickelt man sich, weißt du, ist das so von A bis Z der Ablauf von so einem Projekt?
Also, das ist mega unterschiedlich, und ich sag mal, unsere größte Unternehmenskrankheit ist die neuen Projektideen. Wir haben immer so New Business Besprechungen, und wie schon gesagt, sind wir alle Entrepreneure unterwegs, und man sitzt manchmal in Meetings und dann schnappt man so ein Problem auf und ist so, ah, interessant, okay, da scheint es ja Lösungsbedarf zu geben. Und dann schaut man sich das mal an, das Problemchen, was man da von einer Firma vielleicht gehört hat, und spiegelt das mit dem Netzwerk und fragt, hatten da schon mal Leute so Projekte in dem Bereich, oder glaubt ihr, da ist Need, würde sich das lohnen? Und wenn man jetzt von allen Seiten positives Feedback bekommt, dann sucht man sich meistens noch einen Förderpartner, weil man ja natürlich dieses Finanzvolumen nicht alleine stemmen kann, um das Projekt zu machen. Und dann entwickelt man das, also von der Idee auf dem Papier bis zu einem fertigen Bildungsangebot mit Webseite und GastronomInnen, die das besuchen können im Jahr, und vielen Dozierenden, die da mitwirken. Also es ist wirklich immer aus den Problemen aus der Branche heraus eigentlich. Und wer macht das, hast du ja noch gefragt. Also alle. Aber da muss man natürlich auch immer die Ressourcen hinterfragen und schauen, was sind denn wirklich Impact-Projekte und welche Projekte lohnen sich und welche Projekte sind nur cool. Weil unser Fokus ist ja dann schon immer, also Shaping the Future of Food, wirklich mit dieser zukunftsgerichteten Vision, es irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und da aus dem Approach kategorisieren wir dann schon die Projekte nach Impact, weil Ideen hätten wir 10.000.
Wie es halt so ist als Unternehmerin. Okay, also mega spannend. Eben, eigentlich sind ihr eine Art ein Team und ihr macht gewisse Sachen zusammen, aber am Schluss eben, ihr entwickelt eine Idee und ihr setzt die um. Wie ein Unternehmen, ihr braucht eine Zielgruppe, ihr müsst schauen, okay, für was machen wir, was ist der Impact, wie können wir es finanzieren, und dann wird einfach alles gemacht, gibt es Partner, wie können wir es umsetzen, und dann wird es durchgeführt.
Ja.
Ja, eben, dann haben wir am Anfang ja schon gesagt, eigentlich, wo ist denn noch die Abgrenzung, so die Projektleitung, okay, I don't know, vielleicht, wenn es jemand genau weiss, dann soll er doch das schreiben, was es genau ist, aber was muss, du hast vorher schon ein bisschen etwas gesagt, aber gleich, vielleicht noch ein bisschen mehr, was muss der Arbeitgeber machen, oder was darf er auf keinen Fall machen, damit das kann funktionieren?
Ich habe auch jetzt gar keine Antwort darauf, weil ich war immer selbstständig eigentlich und voll so in diesem flexiblen Bereich unterwegs. Also meine einzige Anstellung in meinem Leben war 3 Jahre in der Gastronomie. Und da muss ich sagen, wurde sehr viel falsch gemacht, was so Kreativität und Motivation für die Mitarbeitenden angeht. Weil dort wurde viel von oben herab, oder? Getadelt, geschaut. Du musst das. Du kannst nicht. So. Und wir bei Foodward, da gibt's nicht du musst oder du kannst nicht, sondern du bist verantwortlich, dass es läuft. Und was es dafür braucht, das weißt du am besten selber.
Mega spannend. Für wer ist Intrapreneurship geeignet?
Ich weiß auch nicht so recht. Ich kenne ja nur mich selber sozusagen und die Leute, die bei mir im Team schaffen. Aber Ich glaube, es ist wirklich für Leute geeignet, die eine starke Motivation an Arbeit haben. Und auch, also Arbeit klingt immer so negativ. Ich habe auch schon vor längerem festgestellt, so Arbeit ist für mich voll schwierig als Arbeit zu bezeichnen. Weil wir nehmen jetzt gerade einen voll coolen Podcast auf und das ist Arbeit. Aber wo ist denn da die Abgrenzung zu Spaß und Hobby? Also ich muss schon sagen, dass eigentlich alle Projekte, die ich mache, würde ich auch so machen, weil ich sie voll cool finde. Und ich glaube, wenn man das als Mensch spürt, dass man sich so für Sachen begeistern kann und dass man Arbeit jetzt nicht wirklich als Arbeit empfindet und es irgendwie gar nicht schlimm findet, am Abend dran zu sitzen bis 2 Uhr nachts und denkt so, ja, das ist doch, also es stört nicht. Und ich glaube, dann bist du eine Person für Intrapreneurship, weil ich glaube, sobald du das versuchst, von 9 to 5 zu erledigen, wirst du scheitern. Also ich sag's nur, so ist es bei uns. Vielleicht sind wir auch mega unkoordiniert und unkontrolliert und so, aber es kommt immer was dazwischen, es ist immer irgendwas. Du denkst, jetzt ist alles Frieden. Und dann beweist du die, dann kommt's ganz schnell.
Aber ich würde jetzt sagen, dann bist du jemand für Entrepreneurship oder für Unternehmertum. Oder zumindest ist halt in meiner Perspektive wie der Hebel oder wenn nicht, der Unterschied ist ja wirklich, du schaffst für einen Lohn, du machst halt einfach, vielleicht hast du irgendwo noch Erfolgskomponenten, vielleicht nicht, aber eigentlich ist so, du machst halt einfach den Job dafür, dass du einen fixen Lohn bekommst und als Unternehmer gehst du halt dafür ins Risiko. Also du würdest sagen, Leute, die nicht bereit sind, Risiko einzugehen, aber so wenn sie arbeiten, die müssen sich so einen Job suchen, eigentlich.
Ja, Leute, die Bock haben, einfach zu kreieren und zu erschaffen und kreativ zu sein. Also das krasseste Extrembeispiel im Vergleich ist, während dem Studium habe ich mal in einem Labor gearbeitet für Lebensmittelsicherheit. Ich musste immer die gleichen Arbeitsschritte den ganzen Tag machen und 100 Proben gleich pipettieren und du musst alle Mechanismen im Labor genau gleich ausführen, damit die Ergebnisse vergleichbar sind. Und ich glaube, wenn man so in sich selber rein spürt und sagt, hey, ich mag das mega gern, diese repetitiven Arbeiten in Ruhe, ich will keinen Stress auf der Arbeit, ich möchte nicht Verantwortung haben oder so, dann ist, glaube ich, sowas nichts für einen. Aber wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie voll Bock, all meine Energy da reinzugeben, dann kann man das machen.
Ja, für mich jetzt als Unternehmer, denke ich, wer zugelassen hat und das Gefühl hat, wow, so wie du das beschreibst und so wie du schaffst, genauso Mitarbeitende, die würde ich mir wünschen. Vielleicht ist es auch eben bereichsspezifisch. Ich meine eben so, wenn ich irgendwie so ein Lebensmittellabor habe, ja, dann kann ich das nicht, oder? Also du kannst nicht jeden Job, das glaube ich schon, es geht nicht in jedem Job, dass man so kann arbeiten. Aber wenn man sich das irgendwo würde wünschen, in gewissen Bereich, dann macht es Sinn, sich einfach mal zu überlegen, eben, was muss ich denn bieten? Und dann, das funktioniert wahrscheinlich dann nur, wenn man eben auch wirklich die Verantwortung abgibt, die Kontrolle abgibt. Also klar muss man es irgendwo überprüfen, aber so einfach und unkompliziert wie möglich, das muss man dann wirklich auch bereit sein, weil ansonsten, wenn man halt selber, was man manchmal vielleicht auch ein bisschen ist als Unternehmer, so ein bisschen Control-Freak ist, dann wirst du nie so Leute haben. Das geht nicht.
Und aber du kannst es nicht kontrollieren. Du wärst nur damit beschäftigt, zu kontrollieren. Und ich muss sagen, unser Chef ist auch ein Intrapreneur von vollem Herzblut und es wäre total traurig, wenn er nur existieren würde, um uns zu überprüfen, weil er hat eigentlich mit unter anderem die besten Ideen.
So Leute können halt einfach auch dein Unternehmen mega auf die nächste Stufe bringen. Wenn du mehrere Leute hast, die so an deinem Unternehmen arbeiten, dann kannst du wachsen. Und es gibt also ein Sprichwort, don't build a business, build a team and let them build the business. Und ich glaube einfach, das hat so viel Wahres und wenn man jetzt zugelassen hat, bin ich mir sicher, dass es absolut keinen Sinn machen kann, als Unternehmen sich zu überlegen, habe ich Bereiche, wo ich genauso Leute will, wie muss ich denn das gestalten, damit das irgendwie funktionieren kann. Ich glaube, es geht nicht in jedem Bereich, vielleicht der Kellner in der Gastronomie, dort hat es vielleicht Abläufe, die müssen passieren und da kann man vielleicht nicht gleich frei lassen. Vielleicht gibt es aber auch Restaurants, die das Gegenteil beweisen, ich weiß es nicht. Macht aber absolut Sinn. Jetzt noch, um noch schnell noch mal ein bisschen Werbung machen für Foodword und natürlich auch noch ein bisschen für ZHAW, gell? Wo ja der Podcast auch ermöglicht. Hey, wo können Entrepreneurs und Intrapreneurs Hilfe finden, wenn sie aus der Foodbranche kommen und irgendwie weiter wachsen und skalieren?
Genau, also wie schon in dem letzten Podcast gesagt habe, haben wir das Pionierprogramm, was auch eine Erfindung von meinem Chef ist übrigens. Mhm. Der hat sich einfach gedacht, es gibt so viele Food-Startups und die haben so große Probleme. Ich muss dazu sagen, leider gab es das Pionierprogramm, als ich mein Startup hatte, noch nicht so, wie es heute existiert. Und ich bin mir sicher, hätte ich mit meinem Startup bei dem Pionierprogramm mitgemacht, wäre ich jetzt vielleicht gar nicht hier in der Angestelltenposition, sondern ganz woanders. Aber das zeigt, also Leute können sich da einfach melden, ob ein Team, ob schon gegründet, ob Early Stage oder schon in der Proof of Concept, ob schon Proof of Concept Phase vorbei und in der Skalierung. Also wirklich eigentlich für alle Themen, die es gibt, in Bezug auf die Lebensmittelbranche oder mit Fokus auf die Industrie auch, da kann man sich melden und wir versuchen alles da zu tun, um zu helfen für die spezifischen Needs. Also, ja.
Perfekt. Also ich finde natürlich den Link dorthin in den Shownotes oder wer es im Video geschaut hat, unterhalb vom Video. Sophia, haben wir alles über Entrepreneurship gesagt, was man kann darüber sagen?
Hey, ich hoffe. Ich hoffe, die Leute konnten ein bisschen spüren, was es bedeutet. Was ich noch sagen will, ist sicher, immer wenn man jemand anders fragt, wird man auch eine andere Antwort erhalten. Also ich will betonen, dass das meine Interpretation davon ist. Oder vielleicht, wie wir das hier bei Foodworld leben. Es gibt sicher auch Entrepreneurship in konservativeren Bereichen, wo das auch komplett die Berechtigung hat und auch sicherlich mega viel Spaß macht. Aber vielleicht dann mit mehr Mitarbeitenden und ein bisschen mehr Corporate.
Definitiv, das gibt es immer. Hey, danke vielmal dir, ganz viel Erfolg. Und eben, wer das Pionierprogramm anschauen will, findet alles in den Shownotes oder unter dem Video oder auf der Webseite www.macht-richtig.ch. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schicke sie an zwei Kolleginnen und Kollegen weiter, dass auch der Podcast kann weiter wachsen, so wie alle Unternehmen das Pionierprogramm durchlaufen. Danke, Sophia, und dir noch ganz einen schönen Tag. Bis gleich.
Hey, danke dir auch. Ciao.
Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Team Nico.